Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Hallo, es ist wieder Zeit für Von unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92.6. Aus dem Studio begrüßen euch Alex, Steffi, Betty und Tamara mit folgenden Themen.
Reparatur ist günstig, es ist kreativ, es macht Spaß, es ist Selbstermächtigung und es ist ein Beitrag gegen den Klimawandel.
Repair Festival in Wien. Valerie von der Von unten Redaktion hat mit der Initiatorin über das Festival gesprochen und ihr hört, was Visible Mending bedeutet.
Gerade für Frauen ist es sehr wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass es keine richtige Art gibt, im Patriarchat Frau zu sein. Irgendetwas wird immer falsch sein. Mal ist der Bauch zu dick, dann sind wieder die Haare ein Problem. Und wenn es am Aussehen wirklich nichts mehr auszusetzen gibt, ist wahrscheinlich die Stimme zu grell.
Danach Riot Not Diet. Im Rahmen des Freiraumfests fand im Literaturbüro Blättern in der Gartengasse eine feministische Lesung statt. Ihr hört Ausschnitte aus der Veranstaltung. Wir starten zunächst mit ein paar Meldungen von Betty und Steffi.
Radio ist schon wichtig.
Von unten das Nachrichtenmagazin bei...
Wie heißt der? Radio Helsinki?
Auf 92,6.
Mordverdacht. Zwei Tote in Rohrbach. Am Montag, 28. Oktober, wurden in Rohrbach im Mühlviertel in Oberösterreich zwei Menschen erschossen. Nach dem Tatverdächtigen Roland Drexler wird gefahndet. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Tatverdächtige Roland Drexler soll die erste Person morgens am Weg zur Fußpflege abgepasst und angeschossen haben. So berichtet der Standard. Nach Fluchtversuch des Opfers auf eine Wiese soll der Tatverdächtige seine Langwaffe aus dem Auto geholt und erneut einen Schuss abgesetzt haben, der zum Tod führte, so Gottfried Mittellehner, Leiter des Landeskriminalamts. Im Anschluss machte sich der Tatverdächtige auf den Weg zum Haus der zweiten Person, drang in das Haus ein und tötete sie mit einem gezielten Schuss. Aktuell befinden sich 50 gefährdete Personen aus dem Umfeld der Opfer sowie des Täters unter Polizeischutz. Drexler dürfte zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe bei sich tragen, so die Staatsanwältin Ulrike Breiteneder. Die Fahndung wurde auf die angrenzenden Länder Deutschland und Tschechien ausgeweitet. Grund für den Doppelmord dürfte ein Streit um Jagdlizenzen gewesen sein. Nordkoreanische Truppen in Russland. Am 23. Oktober berichtete der ORF von 1000 nordkoreanischen Soldaten, die sich nach Angaben der US-Regierung aktuell in Russland aufhalten sollen. Auch die NATO gaben Beweise für die Entsendung zu haben, so der ORF. Das österreichische Außenministerium veranlasste in Folge ein Gespräch mit dem nordkoreanischen Botschafter. In diesem wurde betont, dass die Unterstützung Russlands im illegalen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine eklatante Verletzung der UN-Charta und des Völkerrechts und daher vollkommen inakzeptabel ist, so das Ministerium. Nordkorea habe zu agieren und muss seine Truppen wieder abziehen. Russland verweigerte bisher, Stellung zu nehmen. US-Außenminister John Kirby betonte, dass noch nicht klar ist, ob sich die Soldaten am Angriffskrieg beteiligen. Es sei allerdings wahrscheinlich. Ende des gemeinsamen BKS-Unterrichts in der Steiermark. Werner Amon, Landesrat für Europa, internationale Angelegenheiten, Bildung und Personal, verkündete gemeinsam mit Gordon Grlić Radman, dem kroatischen Außenminister, nach einem Arbeitstreffen, dass Kroatisch in Zukunft als eigenständige Sprache an Pflichtschulen in der Steiermark angeboten werden soll, anstelle des bisherigen gemeinsamen BKS, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch-Unterrichts. Weiters werden auch Bosnisch und Serbisch seit diesem Schuljahr getrennt unterrichtet. Ziel sei dem ÖVP-Landesrat zufolge, an Schulen deeskalierend zu wirken, um Amon nach oftmals importierten Konflikten entgegenzuwirken. Pädagogin Klimt Weithaler von der KPÖ widerspricht dem. Konflikte löst man, indem man das Einende vor das Trennende stellt, nicht umgekehrt. So Klimt Weithaler. Gaidorfer Bezirksvorsteher Hanno Wisjak, ebenfalls von der KPÖ, kritisiert das Vorgehen. Amon hat kroatischen Nationalismus importiert, putzt sich jetzt an der Bildungsdirektorin ab und die Leidtragenden sind die Kinder, die gemeinsam lernen möchten, so Hanno Wisjak. Insgesamt waren es 1000 SchülerInnen an 18 Standorten, die im vergangenen Jahr den BKS-Unterricht besuchten.
Türkei greift Bevölkerung und Infrastruktur in Südkurdistan und Rojava an. Mindestens 12 Personen wurden bei Angriffen der türkischen Armee auf Zivilistinnen und zivile Infrastruktur in der Türkei und Nordsyrien getötet und viele verletzt. Am Mittwochabend, dem 23.10., intensivierte der türkische Staat seine Angriffe nach einem bisher ungeklärten Angriff auf den türkisch-staatlichen Kriegskonzern TUSAS in Ankara. Dabei wurden mehrere Menschen getötet und schwer verletzt. Nach andauernden massiven Angriffen ruft der kurdische Europadachverband KCDKE zum Protest auf. Nach knapp 3,5 Jahren erstmal Familienbesuch für Abdullah Öcalan erlaubt. Abdullah Öcalan, kurdischer Repräsentant, Aktivist und Anführer der Arbeiterpartei Kurdistans PKK, sitzt seit 25 Jahren in fast völliger Isolation in Haft. Nach knapp 3,5 Jahren durfte er zum ersten Mal wieder Besuch erhalten. Am 23. Oktober könnte ihn daher der Abgeordnete der DEM-Partei, Ömer Öcalan, Öcalans Neffe, sehen. Ömer Öcalan berichtet, er sei bei guter Gesundheit und gab Abdullah Öcalans Nachricht weiter, dass die Isolation weitergehe und er die Macht habe, wenn die Bedingungen eintreten, den Konflikt von der Ebene der Gewalt auf eine rechtliche und politische zu bringen, wie AFN News berichteten. Jamshid Shammat, deutsch-iranischer Regimekritiker, hingerichtet. Jamshid Shammat, iranisch-deutscher Staatsbürger, wurde am Morgen des 28. Oktober im Iran hingerichtet. Shammat sei 2020 während einer Reise in Dubai gekidnappt worden und in den Iran gebracht worden, wo er 2023 wegen Verdorbenheit auf Erden zu Tode verurteilt wurde, so die BBC. Amnesty International verurteilte den Prozess als Schauprozess und hat sich seit 2020 für seine Freileistung aus der willkürlichen Haft eingesetzt. Auch die deutsche Bundesregierung hat eine Aufhebung des Urteils und die Freilassung Shammats gefordert und warnten, dass seine Hinrichtung schwerwiegende Folgen haben werde.
Radio Helsinki, dein antisexistisches und feministisches Radio.
Wir starten mit dem ersten Beitrag. Vom 10. bis zum 27. Oktober fand im Museumsquartier in Wien das Repair Festival statt. Valerie von der Von Unten Redaktion war für euch dabei und hat ein paar der insgesamt 120 Workshops besucht. Sie sprach mit der Initiatorin des Festivals, Tina Zickler, über das Reparieren an sich, warum es so viel Spaß macht und über verschiedene kulturelle Zugänge zu diesem Thema. Außerdem erfahrt ihr von Alina von Resi, Slow Fashion, wie ein Workshop zur Reparatur von Kleidung abläuft und was Visible Mending bedeutet.
Reparatur ist günstig, es ist kreativ, es macht Spaß, es ist Selbstermächtigung und es ist ein Beitrag gegen den Klimawandel. Und das begeistert eigentlich die Besucherinnen und Besucher auch so, sie teilweise sehr frustriert sind von der Politik, dass viel zu wenig geschieht. Und das Festival bietet ihnen eigentlich eine Möglichkeit, einfach einen Beitrag zu leisten und mit anzupacken und auch noch Freude dabei zu haben.
Ich bin heute in Wien unterwegs, ganz genauer gesagt im Museumsquartier, hier am Volkstheater. Und da findet das Repair Festival in Wien statt. 30 Tage lang gab es hier Workshops, Vorträge, Inputs zum Reparieren. Und was es heute noch zu hören gibt, das hören wir von der Frau, die hier für alles zuständig ist.
Hallo, hallo, mein Name ist Tina Zickler. Ich bin die Initiatorin und Leiterin des Repair Festivals. Das Repair Festival gibt es jetzt schon seit 3 Jahren. Das ist die 3. Ausgabe. Es gibt wieder 120 Veranstaltungen rund um das Thema Reparatur. mit ganz verschiedenen Formaten. Wir haben Workshops, wir haben Lectures, wir haben Walks, wir haben Ambulanzen, wir haben zwei Ausstellungen. Ja, es ist ein riesiges Programm und es ist größtenteils kostenlos.
Und wo sind wir jetzt hier ganz genau? Wir können jetzt hier auf Textilien schauen.
Ja, wir sind in einer Ausstellung, die ich kuratiert habe. Die Ausstellung heißt Touch and Feel, Qualität in der Mode. Wenn man sich heute Bekleidung anschaut, stellt man einfach fest, dass die Qualität ganz unabhängig vom Preis ungeheuer nachgelassen hat. Das große Problem ist auch, dass immer mehr Fast Fashion und Super Fast Fashion auf den Markt drängt und dringt. Und viele Menschen gar keine Naturmaterialien mehr kennen. Und wir bieten ja auch sehr viele Schulworkshops an und auch für Lehrlinge. Und deshalb habe ich eine Ausstellung gemacht, wo man historische Leinenhemden vergleichen kann mit einem neuen Leinenhemden, wo man mal ganz verschiedene Stoffe anfassen kann. Wolle, Seide, Baumwolle, Jute. Und auch mal Zutaten wie Glasknöpfe, Perlmuttknöpfe, das kennen ganz viele Menschen einfach nicht mehr, dass ich die ausstelle. Und dagegen halt kontrastierend vier verschiedene Kleidungsstücke, die aus Polyester sind, was ja eigentlich Erdöl ist. Und das ist im Prinzip, wie wenn man eine Plastikflasche anzieht und es ist eigentlich zum Tragen grauenvoll. Wir haben auch noch einen kleinen Schwerpunkt gesetzt auf Leinen. Und Leinen hat ja eine ausgezeichnete Ökobilanz und es ist eine sehr Flachs, also die Pflanze heißt Flachs, sehr genügsam. Die braucht im Vergleich zu Baumwolle sehr viel weniger Wasser, was natürlich wichtig ist und was auch zukünftig immer wichtiger werden wird. Und wir stellen diese Pflanze vor, auch mit verschiedenen Fotos, was man alles machen muss, um die überhaupt dann aus der Flachspflanze Leinenstoff herzustellen.
Jetzt gibt es ja das Reparaturfestival, aber es wird ja auch sonst immer viel repariert. Ich kenne jetzt in Graz die Szene, es gibt viele verschiedene Repair-Cafés in der City, aber auch in den Orten rund um Graz. Wie sieht das in Wien aus? Was gibt es hier zu reparieren?
In Wien gibt es auch eine Szene, das war von Anfang an eigentlich mein Bedürfnis, alle da auch mit ins Boot zu holen. Ich habe eine von Anfang an, weil ich sehr offen habe, auch mit vielen Leuten Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ja, wollt ihr Teil vom Festival werden, weil diese Vernetzung ist ungeheuer wichtig. Aber ich denke, ich habe noch einen speziellen Aspekt eigentlich reingebracht. Häufig geht es dann nur bei den Kaffees, was wichtig ist, drum konkret zum Beispiel einen Toaster oder eine Kaffeemaschine zu reparieren. Mir ist es sehr wichtig, die Kultur der Reparatur auch in das Bewusstsein der Menschen zu rücken und die wieder zu reaktivieren. Weil wir haben hier eine ganz lange kulturelle Tradition. Beim ersten Festival, was im Volkskundemuseum stattgefunden hat, habe ich eine Ausstellung gemacht, die hieß Vor der Wegwerfgesellschaft. Wenn man sich das anschaut, die kompletten Sammlungen des Volkskundemuseums, wenn man da praktisch blind in die Kiste greifen würde, wären praktisch 80% der Objekte repariert oder geflickt oder wiederhergestellt. Und wir haben eine ganz lange Tradition. Man hat früher ganz selbstverständlich immer alles repariert. Und das ist auch eine kulturelle Leistung. Und das finde ich toll und das müssen wir uns wieder vergegenwärtigen. Und es ist zum Beispiel in Japan so, da ist das Reparieren hat auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Es gibt in Japan ja die berühmte Kintsugi-Technik, dass man Keramik, die zerbrochen ist, wieder zusammenklebt und das aber betont die Narbe sozusagen. Und zwar mit Goldlack wird die sozusagen gekennzeichnet. Und das liegt einfach daran, dass die Japaner Altes und Gebrauchtes sehr wertschätzen.
Vielen Dank. Ja, da hören wir gleich auch noch was zu bei dem Visible Mending Workshop, der nämlich auch hervorstechen lässt, dass Reparatur auch etwas sehr Schönes sein kann. Vielen Dank dir.
Danke.
Hallo, ich bin Alina von Resi Slow Fashion. Ich bin Textilreparateurin, ich repariere Kleidung. Das mache ich als Reparaturservice. Wir machen aber auch ganz viele Workshops und wir verkaufen auch kleines, feines Zubehör für die Reparatur von Kleidung.
Und heute sitzen hier viele Menschen zusammen und es liegen Textilien auf dem Tisch und auch viel Material, eben Zubehör, verschiedene Bücher. Was machen wir hier heute?
Genau, wir sind heute eingeladen, auf dieses Festival zu kommen, das Festival der Reparatur, Repair Festival. Auf diesem Festival haben wir eine offene Werkstatt für Visible Mending. Visible Mending ist die sichtbare Reparatur von Kleidung. Das heißt, mit bunten Garnen und Stoffen werden Kleidungsstücke geflickt, gestopft und wieder tragbar gemacht. Wir sind hier alle gemeinsam, verschiedene Menschen. Und ich gehe eigentlich durch und bespreche mit jeder Person das kaputte Kleidungsstück und gebe ihnen dann Tipps, wie sie das reparieren können.
In den meisten Kulturen und auch so in unserer europäischen Vergangenheit hat man immer versucht, versteckt zu reparieren, dass man es möglichst nicht merkt. Und jetzt kommt immer verstärkt auch bei uns auf, dass man es schön findet zu reparieren und die Stiche sieht. Wie meinst du, ist das bei uns entstanden und wie können wir das noch mehr fördern, dass Menschen reparieren toll finden?
Ja, eben. Einerseits haben wir als Unternehmen uns auch auf die sichtbare Reparatur fokussiert, weil wir einfach gemerkt haben, dass es sehr vielen Menschen gefällt, weil wir aber auch eine niederschwelligere Art der Reparatur anbieten wollen. Wenn ich es unsichtbar repariere für die Menschen, ist es viel kostspieliger, als wenn ich es sichtbar repariere, weil schwarz auf schwarz sehe ich nicht und ich brauche Stunden mehr, als wenn ich es bunt flicke. Also insofern ist für uns der Gedanke eigentlich, damit so viele Menschen wie möglich reparieren, ihnen auch zu zeigen, hey, es kann auch schön sein und ordentlich und businesslike, wenn du es sichtbar reparierst. Das kommt halt einfach auf die Farben an und auf die Formen, die du wählst.
Wenn ich jetzt totaler Anfänger bin, womit soll ich beginnen?
Feste Baumwollstoffe oder Grobstrick. Ja, das geht gut.
Alles klar, vielen Dank dir.
Gerne.
Das war ein Beitrag zum Repair Festival, das vom 10. bis zum 27. Oktober im Museumsquartier stattgefunden hat. Ihr könnt den Beitrag jederzeit auf der CBA beim Podcast von unten Einzelbeiträge nachhören.
Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
Wir kommen zum zweiten Beitrag. Am 25. Oktober fand im Rahmen des Freiraumfests eine Schaufensterlesung namens Riots, Not Diets mit der Autorin und Wissenschaftlerin Elisabeth Lechner statt. Heute hört ihr, wie das Buch entstanden ist und Ausschnitte aus der Lesung, die im Literaturbüro Blättern in der Gartengasse stattfand.
Es ist Zeit, dass wir aufhören, uns ständig in Selbstzweifel zu verlieren, die uns ein kapitalistisch-patriarchales System täglich einredet, um Profite daraus zu schlagen. Hören wir auf, uns selbst und andere zu beschämen, uns eklig zu fühlen und uns zu verstecken. Wir brauchen diese Energien für unseren Aufstand. Das schreibt Elisabeth Lechner in ihrem Buch Riot Not Diet. Jetzt hört ihr, was der Kern des Buches ist und wie sie versucht hat, die unterschiedlichen Körper darzustellen.
Also die Hauptkapitel beziehen sich dann auf dicke Körper, auf schwarze Körper, auf Körperbehaarung, alternde Körper und queere Körper. Und ich habe mir dann echt gedacht, ja, wie soll ich das abbilden, ohne einfach mit Lebensrealitäten Argumente vorzubringen, die ich nur auf einer so Metaebene der Wissenschaft betrachte. Das wollte ich nicht. Und deswegen war für mich dann noch, ich habe das vor allem geschrieben, in dem Horror-Lockdown-Winter von 2020 auf 2021, der gar nie aufgehört hat. Das war ja, also ich bin so gern unter Menschen, ich tue mich so gern austauschen, ich bin nur zu Hause gesessen und dachte so, ich halte das nicht mehr aus. Und dann war es für mich voll schön, dass ich in diesem Horror-endlosen Lockdown-Winter diese Interviews hatte, weil das einfach eine ganz spannende Art von Austausch und genau, das war dann wieder das zweite Element, warum der Prozess viel kollaborativer und viel nach außen gerichteter war, als dieses allein wissenschaftlich unter 14 Büchern und 300 offenen PDFs zu sitzen und zu versuchen, da irgendwas rauszuarbeiten.
Im Lesungsteil der Veranstaltung erzählt sie, inwiefern das Thema Schönheit nicht nur ein sogenanntes Frauenthema ist, sondern ein zentrales feministisches Thema, das alle Geschlechter und Genderidentitäten betrifft.
Schönheit als zentrales feministisches Anliegen. Ist Schönheit wirklich, wie so oft behauptet, ein oberflächliches, klassisches Frauenthema? Oder doch gerade deswegen ein zentrales feministisches Anliegen, dessen Wichtigkeit gesellschaftlich immer wieder neu begründet werden muss? Aufgrund der jahrhundertelangen Reduktion von Frauen auf ihre Körper ihre reproduktiven Fähigkeiten und die private Sphäre sowie aufgrund des sozioökonomischen Stellenwerts von Schönheit in unserer Gesellschaft, ist die Feststellung, dass Schönheitsdruck auf Frauen stärker lastet als auf Männern, nur wenig überraschend. Frauen werden vom herrschenden Schlankheitsideal noch stärker tyrannisiert als Männer und leiden auch heute noch nachweislich öfter an Essstörungen und anderen psychischen Erkrankungen. Aber an dieser Stelle sei angemerkt, auch der Druck auf Männer und queere Menschen steigt. Ich habe heute gerade erst eine lange Recherche in der Zeit gelesen, wo es um Anabolika-Abhängigkeit und Muskeldysmorphie geht, das heißt die Vorstellung, dass der eigene Körper nicht muskulös genug ist, gerade so in der Fitness- und Bodybuilding-Community. Und analog zum Phänomen Anorexie, wo Menschen Körperwahrnehmungsstörung haben und sich nicht dünn genug fühlen, finden sich Menschen am anderen Ende des Spektrums, die unter Bigorexie leiden, niemals big enough, also nie groß und buff genug. Und wenn dann so total durchtrainierte Typen, die so aussehen wie Arnold Schwarzenegger zu besten Zeiten, vorm Spiegel stehen und bitterlich weinen, ist das von der psychischen Belastung her natürlich um nichts besser, als wenn es am anderen Ende des Spektrums eher Frauen betrifft, statistisch gesprochen. Genau. Genau. Aber der Druck auf Frauen ist weiterhin größer. Ich glaube, das ist, genau, kann man weiterhin so festhalten. Auch heute gilt, Frauen und ihren normschönen Körpern wird so lange ohne großen Widerstand Sichtbarkeit im öffentlichen Raum zugestanden, solange man mit ihnen und ihrer Schönheit Prestige kreieren und oder Produkte verkaufen kann. Am besten mit fragmentierten Körperteilen, wie einem derart konnotierten sexy Dekolleté oder einem aufreizenden Bein. Sobald aber diese Körper aus der Werbung Menschen mit Ansichten, Meinungen und einer eigenen Subjektivität sind, sobald diese Frauen in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft vordringen oder selbst über ihre Sexualität und ihre Körper bestimmen wollen, beziehungsweise nicht nur über ihre Körper, Schönheit und Sexualität definiert werden wollen, wird es sehr viel schwerer, diesen Platz im öffentlichen Raum zu erobern und zu verteidigen. Die regelmäßigen Online- oder Offline-Hassattacken auf prominente Frauen in der Öffentlichkeit belegen das. Schönheit ist dementsprechend viel mehr als ein oft zitiertes, flüchtiges, wandelbares Ideal. Schönheit ist Arbeit, ästhetische Arbeit. In ihrem Buch Aesthetic Labor, also ästhetische Arbeit, beziehen sich die Forscherinnen Elias, Jill und Scharf mit dem Konzept der ästhetischen Arbeit, also dem kosten- und zeitintensiven Produzieren und Aufrechterhalten von Schönheit, auf Körpermodifikationen und Beschäftigung mit mediatisierter Körperlichkeit aller Art. Vom Kuratieren und visuellen Auf- und Nachbereiten des eigenen Online-Auftritts, über Gymnastik, tägliche Hautpflege, darüber können wir übrigens gerne reden, was im Bereich Skincare gerade abgeht, ist absolutely insane. Der größte wachsende Bereich in den USA in der Hautpflege ist der 8- bis 13-Jährigen, weil es Kinder-TikTok-Skinfluencer gibt, die sagen, and I got this product and this product und da muss man nur mal exfoliaten und cleansen und so und dann kostet die ganze Routine 450 Pfund, no worries at all oder Dollar, ganz egal, genau. Also zählt alles dazu auch, also wir beginnen beim Kuratieren des Online-Auftritts, natürlich Fitness, die Hautpflege, Rasieren, Haarkuren, Maniküre und Pediküre, bis hin zu extrem kostenintensiven und körperlich tiefgreifend verändernden Praktiken wie Permanent Make-up, Laserhaarentfernung und chirurgischen Eingriffen, wie Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen und Hinternvergrößerungen. Schon in der Einleitung heißt es, Neoliberalismus macht uns alle zu ästhetischen UnternehmerInnen. Nicht etwa nur die, die als Models oder im Mode- oder Designsektor arbeiten. Zusammenfassend kann man also, Schönheit ist ein widersprüchliches Konzept. Es ist nämlich überhaupt nichts Falsches daran, Make-up zu tragen, Beauty-Produkte auszuprobieren oder sich waxen zu lassen. Sich um die eigene Schönheit zu kümmern, kann ja auch Spaß machen, Identität stiften und eine Form der Selbstfürsorge sein. Auf einer individuellen Ebene werden wir nämlich die Diskriminierung, die mit Schönheit einhergeht, sowieso nicht lösen. Ein gutes Beispiel ist Make-up oder Nagellack für Männer. Auf der einen Seite ist es toll, dass Geschlechterklischees aufgebrochen werden und jetzt immer mehr Menschen mit Schminke neue Formen der Selbstpräsentation leben können. Das wünsche ich mir wirklich, mehr Diversität für alle, dass alle machen können, wonach ihnen ist. Gleichzeitig bekommt natürlich die Schönheitsindustrie aber so neue KonsumentInnen und kann plötzlich ganz neue Körperteile zu Problemzonen erklären. Also der größere Druck, der auf Männern lastet, liegt natürlich auch daran, dass diese Industrie sehr gut verstanden hat, wir lassen uns da quasi die Hälfte der Bevölkerung entgehen. Und ein gutes Beispiel, um das zu illustrieren, sind diese Cremen oder Haarshampoos. Also während für Frauen das vermarktet wird mit 7 verschiedenen Cremen, man muss und Shampoos, also man braucht zuerst, was man nicht alles für Kuren braucht und so, man braucht 14 Produkte. Bei Männern gibt es immer so einen mit Holz- oder Metalldesign, 17 in einem Produkt, mit dem man den ganzen Körper auf Vordermann bringen kann. Genau, und da geht es natürlich, das finde ich es wirklich immer ganz wichtig zu sagen, um Profitinteressen. Es geht immer auch um Kohle, genau.
Am Ende geht Elisabeth Lechner noch einmal auf die Profitorientierung ein, die die Basis der toxischen Schönheitsideale ist, die unsere Gesellschaft prägen.
Gerade für Frauen ist es sehr wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass es keine richtige Art gibt, im Patriarchat Frau zu sein. Irgendetwas wird immer falsch sein. Mal ist der Bauch zu dick, dann sind wieder die Haare ein Problem. Und wenn es am Aussehen wirklich nichts mehr auszusetzen gibt, ist wahrscheinlich die Stimme zu grell. Normative Weiblichkeit ist genauso wie Schönheit unerreichbar. Und wie könnte es auch anders sein? Mit diesen Unsicherheiten werden massive Profite generiert. Oder wie Velvet D'Amour, Fotografin und Plus-Size-Model, in einem Interview mit einer Soziologin sagt, sie müssen das Unerreichbare schaffen, denn das Unerreichbare ist das, was den Kapitalismus antreibt. Wenn alle sich so akzeptieren würden, wie sie sind, stellt euch vor, wie die Umsätze einbrechen würden. Kann man sich wirklich vorstellen, oder? Wenn wir all diese Arbeit einfach stoppen würden, was wir nicht mehr konsumieren würden. Ganz arge Vorstellung. Solange Schönheit ein so hoher Wert zugeschrieben wird und schöne Menschen unzählige Vorteile im Leben genießen, ist jede Diversifizierung zu begrüßen. Und solange braucht es auch radikale Body Positivity, die inklusivere Schönheitskonzepte entwirft und mehr Menschen Zugang zu dieser vorteilhaften Kategorie verschafft. Für wirkliche Veränderung brauchen wir aber neue Utopien, die über unsere Besessenheit mit dem Äußeren hinausgehen.
Das war ein Beitrag zur Schaufensterlesung Riot, Not Diet, die im Rahmen des Freiraumfests im Literaturbüro Blättern stattgefunden hat. Im feministischen Monat März hört ihr die gesamte Diskussion zu Schönheitsdruck im kapitalistischen patriarchalen System.
I'm Amy Goodman, host of Democracy Now! Tune in to Radio Helsinki 92.6, in your community, covering your community and beyond. A radio station that knows no borders.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung angelangt. Jetzt hört ihr noch ein paar Veranstaltungshinweise von Tamara.
Das Crossroads Festival für Dokumentarfilm und Diskurs lädt heuer wieder vom 31. Oktober bis zum 9. November zum gemeinsamen Filmschauen, Diskutieren und Organisieren ein. Wir sprechen über die wichtigsten Entwicklungen der Gegenwart. Die Themen reichen von Defending Democracy über Prepping Together und Feminism in Action bis hin zu Harvesting Hope und All Brains Are Beautiful. Alle Veranstaltungen finden heuer im Heimatsaal und im Forum Stadtpark statt. Das gesamte spannende Programm findet ihr unter crossroads-festival.org. Wir sehen uns! Und wir haben noch eine spannende Filmvorführung für euch, nämlich zum Welt-Kobane-Tag am 1. November. Genau vor 10 Jahren wurde am 1. November die Stadt Kobane vom IS befreit. Durch den unermüdlichen Widerstand tausender Kämpferinnen und RevolutionärInnen aus allen Teilen Kurdistans konnte der IS besiegt werden. Am 1. November ab 18 Uhr gemeinsames Ankommen mit Tee, Spielen und Plaudern. Um 19 Uhr beginnt dann das Filmscreening im KPÖ Bildungsverein in der Lagergasse 98a.
Damit sind wir am Ende angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Am Donnerstag hört ihr wieder die Stimmlagen, das österreichweite Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Aus dem Studio verabschieden sich Alex, Steffi, Betty und Tamara. Wir hören uns.
Das war Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.